gekommen sind, um hier meine Lesung dabei zu sehen. Ich freue mich ganz besonders, dass die Bezirksbürgermeisterin Frau Thiem heute gekommen ist und die Vorsteherin der Bezirksverordnungsversammlung herzlich willkommen. Und eine Lesung, da soll man sie noch lesen und deswegen darf ich Sie bitten, vielleicht in kleinen Teil auch anzufangen. Achso, das ist ja das Zitat, ob man auch tatsächlich nicht aufhören kann zu lesen. Das fängt schon am ersten Absatz an und den würde ich dann mal stellvertretend lesen, weil da muss man einfach weiterlesen. Sollte je an einer beliebigen Polizeiakademie die Übung auf dem Lehrplan stehen, den friedlichen Protest einiger Demonstranten zuerst in eine veritable Straßenschlacht und später dann in eine langjährige gewaltsame Auseinandersetzung umzuwandeln, müsste man den 2. Juni 1967 in Berlin als Anschauungsmaterial heranziehen. Schließlich ist genau das der Berliner Polizei an diesem Tag gelungen.
Okay, das ist sehr hilfreich, um bestimmt besser zu verstehen. Was heißt es zu sehr? Halt vielleicht ein bisschen weiter weg. Vor allem aus Lateinamerika. Erst als auf der Reise des Schahs durch Westdeutschland die ersten schweren Zusammenstöße zwischen Demonstranten und Polizei gemeldet wurden, versuchte ich, den Besucher noch im letzten Moment loszuwerden. Es war zu spät. In der Nacht vor dem Schahbesuch waren zwischen Bonn und Berlin noch einmal die Telefondrähte heiß gelaufen. Das Protokoll machte sich Sorgen um die Sicherheit des Staatsgastes. In München, wichtigstes Tagesthema war dort, sowieso der erste Europapokal gewinnt des FC Bayern, hatte es bereits einige Zwischenfälle im Zusammenhang mit der dortigen Schahvisite gegeben. Auch der deutsche Staatssekretär im Auswärtigen Amt, Klaus Schütz, war in die Überlegung eingezogen, ob man den Besuch in Berlin nicht ins Wasser fallen lassen sollte. Unmöglich, entschied der junge Innensenator Wolfgang Glück. Nicht nur die Berliner Boulevardpresse. Aus dem Hause Springer hätte ein Senat, der es gewagt hätte, den Schah wegen der zu erwartenden Proteste letzter Minute auszuladen, in der Luft zerrissen. Seit Wochen war das prunkvolle Leben des orientalischen Märchenkaisers mit ledernen Badewannen und goldenen WC-Schüsseln Thema im Bild, BZ und der Jello Press. Den Schah in letzter Minute ausladen, eine weltweite Blamage für die Stadt, wäre garantiert gewesen. Doch was hätte der Stadt, dem Senat, dem Land, und was hätte der jungen Familie ohne Sorg alles erspart bleiben können, wenn man hier den Mut gehabt hätte, über den eigenen Schatten zu springen. Albers jedenfalls hatte für seinen Gast nicht viel übrig. Lasst mich mit dem Tyrannen nicht allein, bat er seine Senatskollegen. Er war Regierungschef und Stadtoberhaupt. Er konnte sich nicht rücken. Voller Abneigung eilte er zum Flughafen Tempelhof, um den lästigen Gast zu empfangen. Während die Wagenkolonne sich auf dem Weg vom Flughafen zum Rathaus befand, unterhielt sich der Pressesprecher des Senats, Hans-Peter Herz, mit wartenden Journalisten auf der Rathaustreppe. Man kannte sich Journalisten auf Frotzelten und fragten den gereisten Senatssprecher, wie er sich denn fühle am Tag der deutschen Illustrierten. Darauf Herz, na, heute können diese Burschen sich ja auf was gefasst machen, heute Abend gibt es Rechnung. Diese Szene ist von mehreren Journalisten verbürgt, wobei der Wortlaut variiert. In der Tat kein leeres Versprechen. Herz allerdings bestreitet diesen Vorfall vehement. Und Journalist wahrscheinlich aus der Redaktion der WZ habe das in die Welt gesetzt und dann hätten es alle anderen auch geschrieben. Allerdings war dieser Satz in der WZ gerade nicht zu finden. Bevor der Schar und Alberts vor dem Rathaus eintrafen, konnten die Zuschauer beobachten, wie aus zwei Bussen der städtischen Verkehrsbetriebe etwa 80 Männer stiegen. Die persische Fahnen, Porträts des Schars und seiner Gemahlin, transparente, und Holzknöpfe mit sich führten und in einen offensichtlich für sie reservierten Bereich zwischen der Rathaustreppe und den Demonstranten Aufstellung nahmen. Als der Schah eintraf, kamen zunächst die Fahnen transparent zum Einsatz. Die Perser, wie sich später herausstellten, größtenteils Angehörige des persischen Geheimdienstes Sabak oder von diesem engagiert, hielten ihre Transparente hoch, jubelten dem Schah zu und versuchten so, ihren verehrten Herrscher gegen Proteste abzuschirmen. Eine lächerliche Momentaufnahme aus dem Hofstaat eines eitlen Soldaten. Mehr nicht, wenn es dabei geblieben wäre. Nachdem jedoch der Schah das Rathaus betreten hatte, wandten sich diese später Jubelperser genannten den Demonstranten zu. Nun waren die Holzknüppel an der Reihe. Um an die Demonstranten heranzukommen, mussten sie eine Reihe Polizisten passieren, die nicht daran dachten, sich den persischen Angreifern in den Weg zu stellen. Die Perser gingen wahllos auf die Bevölkerung los, drückten darauf ein, berichtete der Kaufmann Rainer L. später dem studentischen Ermittlungskomitee. Die Polizei schritt nicht ein. Circa nach 5 Minuten kamen Polizeipferde angeritten, ritten vor die Perser und drückten dann auf die Bevölkerung ein. Befanden sich diverse Polizeibeamte in der Nähe, in Uniform und zu Fuß, etwa 20, und schauten zu. Auf den Protest der Bevölkerung einzuschreiten, unternahmen sie nichts. In zahlreichen Berichten ist auch von Stahlwunden und Totschlägern genannten Schlagwerkzeugen in den Händen der Prügelperser die Rede. Die Perser übergaben mehrere von ihnen überwältigte Demonstranten an die Polizei. Diese mit Dank entgegennahmen. Schon hier sind etliche schwere Rechtsbrüche festzustellen, die die Berliner Polizei tatenlos zuschaute. Man wird sich daran zu gewöhnen haben, spottete Heinz Grossmann Ende Juni 1967 in der Zeit, dass der Geheimpolizei irgendeines demokratischen Musterlandes Perser in Spanien oder Griechenland, da uns die Funktion einer Hilfspolizei zugebilligt wird. Eine groteske Szene spielt sich gleichzeitig im Amtszimmer des regierenden Bürgermeisters Albers, der von der Existenz der Jugendherde überhaupt erst erfuhr, als er sie vor dem Rathaus sah und die Polizei auf der Stelle und besondere Beobachtung dieses Gefährdungspotenzials war. Vernahm während des Gesprächs mit dem Schah, der mit Sicherheit in die Pläne seines Geheimdienstes und dessen Absprachen mit der Berliner Polizei eingeweiht war, zunächst unbeschreiblich lernen konnte, aber weil er mit seinem Gast beschäftigt war, nicht beobachten, was genau sich dort unten abspielte. In Albert in seinen Erinnerungen. Ich habe bis heute nicht klären können, wer die Mitverantwortung für diese Gewalttaten trug. Natürlich Sabak, aber sie mussten Sonderflugzeuge haben, wusste das Auswärtige Amt davon, der Bundesnachrichtendienst. Jedenfalls hat diese erste Konfrontation die Empörung der Studenten geweckt. Für den Abend war Schlimmes zu erwarten. Die Polizei versicherte mir, Vorfälle wie am Mittag würden sich nicht wiederholen. Gegenüber dem Stern bezeichnete Albert in einem Interview wenige Tage später das Geschehen von dem Rathaus als einen unmöglichen und sagenhaften Vorgang. Der bereits zitierte Zeuge Rainer L., der sich gegenüber dem studentischen Ermittlungskomitee als Zuschauer und ausdrücklich als Nichtstudent bezeichnete, blieb unverletzt, obwohl er sich in der ersten Reihe der Schaulustigen befand. Ganz in seiner Nähe stand der CDU-Stadtrat Walter Siegmann aus der westdeutschen Kleinstadt Schwelm. Dieser berichtete später, plötzlich sah ich zu meinem Schrecken, dass einer der Scharanhänger mit einem Tonschläger, Stahlspirale und Bleikugel auf einen jungen Mann einschlug, der neben mir stand und lediglich gerufen hat. Ich stellte mich vor den Bedrohten, vermutlich einem Polizisten der Laterne, und rief dem Angreifer zu, tun Sie das Ding weg, hier wird nicht geschlagen. Daraufhin kamen noch weitere Schläger, die mit Holzlatten auf uns losschlagen wollten. Ich wäre verletzt worden, wenn nicht andere Zuschauer mich zu meinem Schutze zu Boden gerissen hätten. Die Angreifer schlugen so heftig zu, dass ihre Latten teilweise auf der Barriere verbitterten. Sie versuchten sogar, einen jungen Mann über die Absperrung zu zerren, vermutlich ein Student, roter Pullover, was ihm nicht gelang, da wir ihn zu mehreren festhielten. Zu meinem Erstaunen schaute die Polizei, die hinter uns Aufstellung genommen hat, in diesen Angriffen in den unbewaffneten Minuten tatenlos zu. Der Schwelmer CDU-Stadtrat, den ich interessiert habe, war der Schwiegervater des iranischen Buchautors Bachmann Niroman, der die Proteste gegen den Schah mit ausgelöst hatte. Siegmann war extra nach Berlin gekommen, um die Ereignisse in Berlin zu beobachten. Eine spätere Schwiegertochter Siegmanns, Ina Siegmann, war 8 Jahre später eine, die nach der Bewegung 2. Juli freigepressten Terroristen, die im Austausch gegen den geführten Berliner CDU-Politiker Rita Lorenz freikamen. Albert, den wir uns erinnern, begleitete eine Forderung der Führer, die freigepressten Terroristen auf den Flug nach Aden. Ina Siegmann gilt seit mehr als 20 Jahren als im Libanon verstorben. Albert hatte nach der Entführung noch über Jahre Kontakt. Zurück zum Rathaus. Wie es zu der Eskalation kommen konnte, wer es der Jugendkleidung ermöglichte, vor der Rathauskörper aufgelöst zu nehmen, warum niemand eintritt, als die Kater losdrücken, all das ist später lang und breit von dem Untersuchungsausschuss des Abgeordnetenhauses erörtert worden. Und führte zur baldigen Urlaubung des Polizeipräsidenten Erich zu Endring. Obwohl der mit der Angelegenheit herzlich wenig zu tun gehabt hatte. Wirklich aufgeklärt wurden die Hintergründe nie. Angehörige der iranischen Botschaft hatten sich etwa 10 Tage vor dem Besuch des Schahs in Berlin darum bemüht, einen angemessenen Platz für ihre Kolonie zugegeben zu bekommen. Nachdem dieses für das Gelände des Flughafens Tempelhof vom amerikanischen Stadtkommandanten aus Sicherheitsgründen abgelehnt worden war und die Iraner einen Standort außerhalb des Flughafens als unwürdig ablehnten, einigte man sich darauf, dass die Flügler den Schah am linken Feld begrüßen. Dazu kam es jedoch nicht. Tag vor dem Besuch wurde Nuno Ensing, der erst ein paar Tage aus dem Urlaub zurückkam, erstmals mit der Sache konfrontiert. Ein Mitarbeiter der iranischen Botschaft erklärte ihm kurz und knapp, dass man zum Rathaus kommen werde. Nuno Ensing erwiderte, dass er das nicht verbieten könne. Er solle sich mit dem Kommandeur der Schutzpolizei Hans-Ulrich Werner in Verbindung setzen. Nuno Ensing kündigte diesen Anruf bei seinem Kommandeur an, damit war die Sache für ihn erledigt. Man sollte die Jugendleiter gut verpackt irgendwo an die Seite stellen. Davor hatte er noch mit dem amerikanischen Stadtkommandanten telefoniert, wegen der Möglichkeit, die Jugendherren eventuell auch auf den Flughafen ihren Herrscher huldigen zu lassen. Aber als der Stadtkommandant innerhalb sehr kurzer Zeit ablehnte, gewann zu Ende den Eindruck, dass die Perser uns über das Ohr gehauen haben. Und zu Ende abschließend zu diesem Komplex vom Untersuchungsausschuss, die Frage, wer diesen Kral da gemacht hat, von dem Rathaus, ist mir fremd. Das weiß ich nicht. Welle-Schutzpolizei Werner gab die Informationen über die persische Kolonie an den Leiter der Inspektion Schönewaldleiter, der nun seinerseits die Iraner direkt von der Treppe, also weder an der Seite noch unverpackt postierte. Nicht nur Alberts, auch die Rensing und andere leitende Polizisten erkannten sofort, als sie mit dem Schar am Rathaus eintrafen, dass die polizeilichen Vorbereitungen Konflikte kaum verhindern könnten, ja geradezu provozierten. Man muss die Einsatzkräfte doch dort haben, wo Konflikte entstehen können und nicht irgendwo eine Reserve haben. So ein hoher Polizeibeamter gegen den Ortwart. Kriminaloberkommissar Hans Kaiser von der Abteilung 1, Bundesliche Polizei, schrieb am 14. Juni 1967 in seinem Verlaufsbericht, unmittelbar vor dem Eintreffen des Schahs wurden etwa 150 scharfreundliche Perser, die mit Bussen herangebracht worden waren, direkt vor der Hauptstörergruppe aufgestellt. Die beiden konträr eingestellten Gruppen waren lediglich durch Hamburger Sternen getrennt. Polizeirat Hermann wurde von mir sofort auf das Gefährliche dieser Situation hingewiesen. Kaiser war erst ganz kurz vorher mitgeteilt worden, dass scharfreundliche Perser von dem Rathaus postiert werden sollen, was er relativ erfreulich fand. Da ihm das Temperament der Perser bekannt sei, fragte er den verantwortlichen Polizeirat Hermann, die Perser stehen genau vor dem Hauptort der Demonstranten, meinen Sie, das geht gut? Und der Hermann sagte mir, bis jetzt geht es gut. Zitat Ende. Auf dem Campus, per Telefon, aber auch durch Live-Reportagen und Nachrichtensendungen der Westberliner Rundfunksender verbreitet sich das Geschehen von dem Rathaus wie ein Lauffeuer in der Stadt. Wer vielleicht noch gezögert hatte, war spätestens jetzt davon überzeugt, abends zum Deutschen Oper zu fahren. Der Realsekretär Erich Niesmann hatte von einem Fenster des Rathauses direkt über der Eingangstreppe einen hervorragenden Überblick und berichtete live. Ja. Man muss der Wahrheit die Ehre geben. Die Perser, die den Schar freundlich begrüßten mit ihren Plakaten, sie waren die Ersten, die ihre Plakate von den Stöcken abmachten und mit diesen Stöcken wahllos in die Menge hineinschoben. Einige Wochen später wurde er, also der Reporter, bei der Staatsanwaltschaft, ob er sich bei seiner Reportage vom Rathausfenster nicht geirrt habe. Andernfalls müsste der Staatsanwalt eine Untersuchung gegen ihn einleiten. Ein Hörg ließ Niesmann das Anliegen zurück. Während der Schar durch die Stadt gefahren wurde, im Schloss Bellevue vom Bundespräsidenten und im Schloss Charlottenburg noch einmal von Albert empfangen wurde, begleiteten die Schargegnerseits den Empfang des Diktators vor. Stellten fertigen Transparente an, so auch bei Rosenthal. Er schrieb auf einen Kopfkissen zu Autonomie für die Teheraner Universität. Auf anderen Plakaten war zu lesen, nieder mit dem Schar, Mörder raus aus West-Berlin und keine Diktatoren als Gäste einer freien Stadt. In der Kommune 1 wurden Eier ausgeblasen, um sie mit roter Farbe zu füllen. Papiertüten, die man in einem nahegelegenen Neckermann-Kaufhaus organisiert hatte, wurden mit selbstgedruckten Karikaturen der Gesichter des persischen Herrscherpaares geklebt, um sie sich mit Augenschlüssen versehen über den Kopf zu ziehen. Aus Eierköpfen und Klebstoff wurden auch Kerzen hergestellt. Dass die Vorbereitungen hier vergleichsweise militant waren, mag damit zusammenhängen, dass der Passschutz ein V-Mann, Peter Ober, in die Kommune 1 eingestoßen hatte, auf den noch zurückzukommen sein würde. Festzuhalten ist, dass die staatliche Seite so über die Planungen der Kommune unterrichtet war. Proteste gegen den Besuch des Schahs werden oft auch in diesem Buch als Demonstration bezeichnet, die sie aber genau genommen eben nicht waren. Niemand hat am 2. Juni eine Demonstration angemeldet. Die Aktion der Studenten orientierten sich notgedrungen an den vorgegebenen Besuchsablauf. So hatte die Berliner Polizei einen Trumpf in der Hand. Sie konnte planen. Es lag ein Turnier mittels der Hamburger Reiter genannten Absperrgitter, den Protestierenden den Raum für ihre Aktivitäten zuzuweisen und sich dann darauf einzustellen. So wie die Polizei den Vorteil vor dem Rathaus Schöneberg nutzte, um die Jugendgarde direkt vor der Rathaustreppe zu positionieren und ihnen so ermöglichte, sich nach pflichtgemäßem Jubel den scharkritischen Zuschauern zuzuwenden, so war auch die Anordnung der Absperrgitter vor der Oper nicht ohne Bedacht gewählt worden. Man habe die Störer lieber auf einem Haufen als überall in der Stadt verstreut gehabt, wie es später weit interpretierbar zu begründen. Nach Vorlage des Einheitsplans habe ich, notierte der Miesenlande Buchstäter, der eingehende Kommandeur der Schutzpolizei am 30. Mai die Frage der Freigabe des südlichen Gehwegs, das ist der Gehweg vor dem Bauzaun, das vielleicht gerade immer um den See. Er hat mir versichert, dass die Sicherheit auch bei erheblichen Störungen vor der Oper gewährleistet sei, hielt in der Republik Ende Juli in einem Vermerk fest. Ich hätte entgegen der Auffassung des Kommandeurs der Schutzpolizei den südlichen Gehweg sperren lassen müssen. Kommandeur der Schutzpolizei war Hans-Ulrich Werner, Jahrgang 1914. Er war 1936 zur Polizei gegangen und wurde 1938 zum Leutnant befördert. In den letzten Kriegsjahren war Werner in der Ukraine und in Italien tätig, vor allem in der Partisanenbekämpfung. Auf diese Beschuldigung, die ja nicht deshalb falsch sind, weil sie bereits 1962 vom SED-Propagandachef Albers Morden erhoben wurden, reagierte Heinrich Albers damals im Amt des Senators mit der Erklärung, Werner sei lediglich 2 Monate in Bolivien und 1 Jahr in Italien stationiert gewesen, nicht gerade ein überzeugendes Dementi. Entsprechend ärgerlich soll Brandt reagiert haben, da Albers die Vorwürfe Nordens keinesfalls gecatchet habe, sondern eher nach Hinweise auf weitere Einsatzorte Werners gegeben habe. Werner selbst nannte die Vorwürfe erstunken und erlogen. Er sei nur bei der Gendarmerie und nie SS-Offizier gewesen. Werner konnte diese wahrscheinlich den Tatsachen entsprechende Widerlegung vorbringen, weil 1962 noch nicht viel über die Rolle der deutschen Polizei im Zweiten Weltkrieg bekannt war. Zurück zum 2. Juni. Als der Journalist Hans-Eberhard Schulz gegen 7:30 vor der Oper ankam, war er darüber verwundert, dass die Seite gegenüber der Oper nicht freigemacht war, also dass dort Demonstranten stehen konnten, weil ich am Vormittag bereits im Kommando der Schutzpolizei erfahren hatte, dass dort vor der Oper etwas von Seiten der Demonstranten erwartet wurde. Das berichtet er später vor dem Untersuchungsausschuss des Berliner Abgeordnetenhauses. Auch Herbert Marcuse, Sozialphilosoph und Mitbegründer der Frankfurter Schule, Juden und Immigrant, kritisierte, natürlich aus entgegengesetzter Perspektive, im Sommer 1967 Berliner Studenten dafür, sich in diesem Schlauch auf dem Gehweg eingezwängt zwischen Bauzaun und Absperrgittern einfärschen zu lassen. Nur, wie hätte man das verhindern können? Und wer hat schon mit einem derartigen Polizeieinsatz rechnen können? Selbstverständlich haben Zuschauer wie Protestierende eine möglichst nahe Position zum Geschehen eingenommen. Hätte man die Demonstranten auf 10 oder 20 Meter an das Opernhaus herangelassen, so hätten sie diese Möglichkeit natürlich ebenfalls genutzt. Dieser Schlauch wurde dann später vom Polizeipräsidenten Lenzing in einer Pressekonferenz als Leberwurst tituliert, in die man hineinstiche, damit sie an den Enden auseinanderplatzte. Statt dieser zynischen Erklärung, mit der er immerwährende Berühmtheit erlangt erworben hat, hätte Lenzing besser daran getan, zu berichten, dass er selbst mit der Einrichtung dieses Schlauchs nicht einverstanden war, sich aber aufgrund von Krankheit und Urlaub nicht genau genug mit der Plan befasst und erst einzugreifen versucht hatte, als es zu spät war. Ganz ähnlich wie in der Frage der Positionierung der Studierenden Jugendlichen. Dieser Schlauch von der Polizei mehrere Vorteile. Zum einen war er nach hinten durch einen Bauzaun begrenzt. Die Polizei konnte auch das dahinter liegende Gelände mühelos kontrollieren und von dort aus eingreifen. Zum zweiten konnte man auf so schmalem Terrain die Gruppe der Störer mühelos aufteilen und voneinander isolieren, wie es jede Polizeipraktik lehrt. Drittens konnten die Störer von hier den Haupteingang der Oper mit Würfen erreichen, zumindest dann, wenn sie sich relativ zentral gegenüber dem Haupteingang der Oper aufhielten. Auf den ersten Blick erscheint es natürlich unsinnig, Demonstranten so nah an einen Staatsgast, den Bundespräsidenten und den Regierungschef der Stadt, heranzulassen, dass diese beworfen werden können. Deshalb ja auch besondere Kräfte in der Polizeiführung, so der stellvertretende Polizeipräsident Mott, diese Planung ablehnen. Auch der Bundesinnenminister Bender, der Bundespräsident Lücke und der Regierende Bürgermeister Albert hatten mit dem Protokollchef des Senats verabredet, die Oper weiträumiger absperren zu lassen. Albers ließ diese Entscheidung, der für die Aufsicht der Polizei zuständige Senatsinnenverwaltung durch seine Sekretärin per Telefon mitteilen. Da haben die Herren am Ferdinger Platz, der Verwaltung des Innensenats, wahrscheinlich herzlich gelacht. Der zuständige Senatsrat Hans-Joachim Grill vor dem Untersuchungsausschuss wörtlich zu sagen: Es ist ungewöhnlich, dass Weisungen an die Vollzugsbehörde des Landes Berlin, an die größte und wesentlichste Vollzugsbehörde des Landes Berlin, an die Polizeibehörde nämlich, durch eine Sekretärin gegeben werden. Dies ist der Sache nicht angemessen. Der regierende Bürgermeister hat kein direktes Weisungsrecht gegenüber der Polizeibehörde. Im Sinne der Rede natürlich, über die Umgebung der Rede. schriftliche Weisung, die es auch gab, aus dem Rathaus an den Polizeipräsidenten, ist dann Ferdinger Platz, das heißt in dieser Verwaltung, in der Innenverwaltung, in Friedrichsabteilung, hängen geblieben. Anrufe des Protokollchefs Dr. Ruprecht Rau in dieser Angelegenheit sind, anders lassen sich die Äußerungen eines hohen Polizeibeamten kaum interpretieren, in der Drehbehörde absichtlich missverstanden worden. Auch Polizeipräsident zu Ensing verwahrte sich später von dem Untersuchungsausschuss gegen die Einmischung des Protokolls. Aber Herr Rau ist ja gar keine kompetente Stelle, in dieser taktischen Situation die gute Ratschläge zu geben. Herr Rau kann sich mit ihm unterhalten. So zu Ende. Das war noch am Vormittag. Während Duensings erster Vernehmung, doch nur 3 Stunden später, bei seiner zweiten Vernehmung, berichtet er, eben jenen Dr. Rau vom Protokoll Vorwürfe gemacht zu haben, weil der ihn nicht darüber informiert hatte, dass von höchster Stelle eine weiträumige Abstellung der Oper verlangt wurde. Und warum er den Dienst nicht über die Behörde des Polizeirats Köln eingehalten hätte. Duensing agierte vor dem Untersuchungsausschuss, als wolle er verschleiern, dass ihm seine Polizeioffiziere ununterbrochen hinterliegen. Weil der Polizeipräsident die Gefahr noch nicht bemerkte, übte er den Schulterschluss mit seinen Polizeioffizieren und Senatsräten, die ihrerseits bereits an seinem Stuhl sägten, um selber die Führung der Polizei zu übernehmen. Festzuhalten ist, dass die für die Aufsicht der Polizei zuständigen höchsten Beamten im Senat das wichtigste Scharnier zwischen dem Senator und der Polizei von den Beschlüssen der höchsten Repräsentanten der Stadt und des Staates, Albert, Lübcke und Bender, Kenntnis hatten, sich aber weigerten, diese umzusetzen mit der Begründung, der Dienstweg sei nicht eingehalten worden. Da, wie wir gehört haben, lediglich die Sekretärin des Regierenden Bürgermeisters angerufen habe. Festzuhalten ist ferner, dass es jedem einigermaßen sportlichen Menschen möglich war, mit geeigneten Gegenständen auch über eine 8-spurige Straße mitsamt einem schmalen Mittelstreifen zu werfen, rund 40 Meter. Dies dürfte auch den verantwortlichen Einsatzleitern der Polizei klar gewesen sein. Fazit, man wollte es. Dafür muss es Gründe geben. Ein Zitat aus dem Großbuch 68. In der Absicht, die Gegner des Schahs für dessen Schutz vor das Opernhaus zu locken, ein Liedersinn. Nicht für die Polizei. Zwar stehen die Demonstranten vor der Oper gerade dort, wo sie am meisten stören, aber eben deshalb kann die Polizei gegen sie all das anwenden, was sie für die Auseinandersetzung mit gefährlichen politischen Gegnern gelernt hat. Zitat Ende. Tatsächlich dienten diese Eier- und Tomatenwürfel, möglich waren über diese Distanz. Ich habe schon das mal ausprobiert. Mit Schnee. Und da war ich schon fast 50. Es waren damals mit 20, da kann man noch besser werden. Tatsächlich dienten diese Eierautomatenwürfe später als Vorwand, um mit brutaler Gewalt gegen die Demonstranten in diesem Schlauch vorzugehen. Wobei einmal dahingestellt sein mag, ob es sich bei den Werfen selbst um Euron Provokateurs oder empörte Studenten handelte, die ihrer Mut auf die Polizei oder den Staatsgast nicht bedachten, dass sie mit ihrem Verhalten auch Frauen, Kinder oder alte Leute gefährden. So haben die in der Kommune 1 hergestellten Rauchbomben erheblich zur Eskalation beigetragen, aber erst als Polizisten sie aufrufen und kurzerhand die dicht gedrängte Menge zurückwarfen. Auch nicht jede Rauchkerze kam aus der Kommune 8 vom Stuttgarter Platz. Auch die Polizei hat den Tränen Gasgranaten und Arsenal. Ich biete mal kurz eine kleine Pause an, vielleicht für ein kurzes Gespräch oder wenn da Fragen sind für den Komplex und gucke mal, was ich vielleicht dann weiterlese. Da kann der kurz auch ein bisschen überleiten. Wir sind ja jetzt eigentlich praktisch schon von der Oper. Was jetzt wir kommen jetzt zu der Situation, die nächste Phase ist, dass die Menschen sich in dem Schlauch, oder später auch Leberwurst genannten Stück Gehweg sammeln, etwa 2000 Leute, 200 Meter breit ist das, vielleicht 5 Meter vom Bautor bis zum Gitter, also der Gehweg, man kann sich das einfach genau angucken, der Gehweg, bis zur Straßenkante und noch ein Teil der Standspur oder Parkspur. Dort begann eine eigenartige Reihe von Provokationen. Leute, die auf der Bauzaun saßen, obendrauf, wo auch so Reklamentafeln waren, die wurden da plötzlich runtergeprügelt. Leute, die auf Bäumen saßen, wurden plötzlich runtergeprügelt. Also alles, was man sonst auch macht, wenn ein Fußball spielt oder so. Die Leute standen dort so eng, wenn sie rauchten, konnten sie ihre Zigarettenkippen nicht ausmachen. Die hätten den Nachbarn auf den Fuß geworfen. Viele Leute waren barfuß und hatten Klapperlatschen an oder Jesuslatschen. Ich kenne Leute, die mit Latschen da waren und ich habe auch Fotos gesehen, ich habe die jetzt nicht hier. Ein Haufen von Schuhen vor einem Polizeiauto, also ein paar Schuhe, die man relativ leicht verlieren kann. Wie dem auch sei, wer seine Zigarette zu Ende hatte, warf sie aus dem Schlauch raus. Polizisten hoben die Kippen und warfen sie wieder rein. Gleich passiert mit diesem Rauchplatz. Bitte? Also wenn sie oben auf dem Zaun saßen, also das, man kann es in den Brustsequenzen gut angucken, ich kann auch mal auf meins rumgehen lassen oder nachher angucken. Wenn die oben auf dem Zaun saßen, also zwischen der Baugrube und dem Gehweg, dann hatten sie eigentlich einen super Überblick, hatten Vorsicht, die Demonstranten und die Polizisten. Also, die Polizei war hinten auf dem Gelände, die Polizei war aber vor allem vorne. Ich weiß nicht, wie das mit dem Gucken ist. Also weil es so doppelseitig kann man es ja mal machen. Also der Blick zum Terrorholzplatz, also in westliche Richtung, das sieht ungefähr so aus. Wir haben also auf der einen Seite sehr, wenn man es vielleicht nicht mehr sehen kann, sage ich mal dazu, durchaus auch lachende Gesichter von den Demonstranten. Und wir haben diese Gitter und wir haben die Polizisten. Man sieht also an der Helligkeit und an der Stimmung, dass es noch relativ früh ist. Also sagen wir mal 7, vielleicht 8, aber kaum später. Bitte? Die war nicht gleich gesperrt. Also der Schlauch war schon voll und da fuhren noch Autos vorbei. Da gibt es auch so eine hübsche Szene, wo Leute ihre Ente aufgemacht haben, das Dach geöffnet haben und sich hinten auf die Bank gestellt haben. Diese Tüten, von denen ich gerade geschrieben habe, vom Schafporträt und Schaf drauf, über den Kopf gezogen haben und dann so vorbeigefahren sind und dann alle so höhlich klatschten und so. Also man muss sich das für eine Zeit lang auch durchaus als eine heitere Sache vorstellen. Das ist nicht, also es gibt ein paar Sachen, die sofort die Stimmung verschlechtert haben. Man kann es teilweise an Fotos minutiös erkennen, dass einige noch lachen und andere schon pfeifen, weil sie was sehen und auch irgendwas zeigen. Man sieht aber nicht, worauf sie zeigen. Das sind dann meistens Szenen, ich war ja gerade dabei, das zu beschreiben, mit Zigaretten oder auch mit den Rauchentwicklern. Wenn die hin und her flogen, wenn jemand jetzt wieder so einen Rauchentwickler bei sich vor den Füßen bekam oder vor sich liegen hatte, es gab nur eine Möglichkeit, man musste ihn von sich wegwerfen. Und man brauchte gar nicht die auf den Polizisten werfen, und die Diener mussten erstmal weg, man wäre erstickt. Man wäre in diesem, Schlauch vergast. Dieses Rauswerfen hatte zur Folge, dass derjenige, der es rausgeworfen hat, sofort aus der Gruppe rausgezogen wurde von 2 bis 3 Polizisten. Und vor aller Augen auf der Straße, wenn dann der Verkehr war, dann inzwischen gesperrt, verprügelt wurde. Man muss sich die Situation vorstellen, da stehen ein paar tausend Leute, die haben eine sichere Gefühl, die haben nichts gemacht und die Polizei provoziert ständig und holt Einzelne raus aufgrund von Vorwürfen, die vollkommen absurd sind und verprügelt sind. Eine Stelle, die etwas aus dieser Zeit beschreibt, wie es einem Schlichter erging. Der Student Sebastian B. befürchtete eine Schlägerei und wollte in das Geschehen eingreifen. Er überstieg die Barriere, um mit einem Polizisten zu sprechen. Er wollte sich zum Einsatzleiter bringen lassen. Durch Lautsprecher wollte ich die Demonstranten auffordern, sich weiterhin diszipliniert zu verhalten. Der Einsatzleiter sollte die Polizei auffordern, ihr aggressives Verhalten einzustellen und damit Ausarten der Demonstration zu einer Schlägerei zu verhindern. Doch schon auf den ersten Metern sah ich mich von einer Kette Polizisten eingekreist, ohne dass ich den Vorgang jetzt verhindern könnte. Wurde ich dann auf das Pflaster geworfen. Ich versuchte krampfhaft mit der Hand, die ich bewegen konnte, den Kopf gegen Tritte und Faust Schläge abzudecken. Nach kurzem wurde ich von allen 4 von 5 bis 6 Polizisten zum Mittelstreifen geschleppt. Die Knöpfe von Jacke und Hose waren abgerissen. Mein Oberkörper war nackt und die Hose hing mir an den Oberschenkeln. Geld und Lebensflasche waren auf das Pflaster gefallen. Inzwischen näherte sich die Wagenkolonne mit ihren Gästen. Dann eilten sie mit mir im Laufschritt zum U-Bahn-Eingang an der rechten Seite der U-Bahn. Also da, wo die Rechte steht, der kennt. Dort wurde ich neben der Glaswand des Foyers niedergelegt und weiter an allen Vieren festgehalten. Von den einzelnen Beamten wurde ich darauf wütend beschimpft und getreten. Ein Beamter tat sich besonders hervor. Ihm scheint es ein Vergnügen gewesen zu sein, immer wieder gegen meinen Kopf zu treten. Ich habe Ende. Der Korrespondent des Observer, Neil Escherson, beobachtete diese Szene aus dem Foyer der Oper heraus und machte es durch Klopfen gegen die Scheibe bemerkbar, in der Hoffnung, dass die Polizisten beobachtet fühlten und aufhörten. Er schrieb im Observer, ich habe vier Polizisten gesehen, die einen halbnackten jungen Mann in einer dunklen Kammer führten. Nackten jungen Mann in einer dunklen Ecke hinter der Oper zusammenschoben. Das ist übrigens eines von vielen Beispielen, wo verschiedene Zeugenaussagen aus verschiedenen Ecken und auch Fotos wunderbar zusammenpassen. Also es ist wirklich zu sehen, dass diese Beschreibung nicht einfach aus der Luft gegriffen worden sind oder erfunden worden sind von den einzelnen Zeugen. Lassen wir noch einmal den Kaufmann Rainer Else Wort kommen, der auch von der Oper uns auch schon vom Rathaus berichtet. Er hatte sein Auto, mit dem er Stunden später einen von Polizisten hinter uns niedergeschlagenen und schwer verletzten Anwohner in ein Krankenhaus bringen sollte, in der krummen Straße abgestellt. In dem Schlauch war es schon sehr eng und da er wenig sehen konnte, kletterte er auf einen Baum. Als der Polizeikommando einige Demonstranten von den Plakatwänden und Bäumen herunterholte, wurde Rainer Hell übersehen, weil er sehr weit oben saß. So hatte dieser Zeuge für die weiteren Vorfälle einen hervorragenden Überblick. Er konnte die Gesten und Beschimpfungen der realen Agenten, mit denen sie versuchten, die Demonstranten, auch hier nicht nur Fotografen, zu reizen und beobachten. Als der Schar eintraf, begann, Zitat, ein furchtbares Demonstrieren gegen den Schar, dann in Form von Hufrufen, Texten und Schwenken von Schildern. Es wurden, nachdem der Schar die Oper betreten hatte, also praktisch in Sicherheit war, Eier mit roter Farbe geworfen, Rauchkerzen und andere Demonstrationsmittel, aber keine Steine. Nachdem der Schar die Oper betreten hatte, formierte sich die Polizei etwa im Mittelstreifen zu Kolonnen, die mit ihrer Spitze auf die Demonstranten gerichtet waren. In Zweierreihen nahmen etwa drei Kolonnen Aufstellung, in der Spitze je ein höherer Beamter. Jetzt passierte Folgendes. Man sah schon, sie zogen die Gummizüge, dass man nun versuchte, gegen die Demonstranten einzuschreiten. Ich hielt die Zeitung für gefährlich und kletterte vom Baum zunächst in halber Höhe herab. Hier fragt der vernehmende Rechtsanwalt des ländlichen Ermittlungskomitees den Zeugen, haben die Polizisten die Demonstranten aufgefordert, das Gelände zu verlassen? Rainer L. Wurden keine Aufrufe an die Demonstranten gegeben, das Gelände zu verlassen. Allerdings habe ich einen Lautsprecher gehört, der sagte, dass ein Polizist von Demonstranten erstochen worden sei. Wann war das? Das war zur gleichen Zeit, wo die Beamten, mit denen der Schaden in Sicherheit war, sich formierten. Es hat den Anschein gehabt, dass diese Nachricht, die sich später als Falschmeldung herausgestellt hat, die Funktion hatte, um die Beamten scharf zu machen und aufzustacheln. Man könnte sich trefflich über den theoretischen Fall streiten, ob ein verantwortungsloser Einsatzleiter einer Polizeieinheit seinen untergebenen Beamten mitten im Einsatz mitteilen sollte, dass ein Kollege im Einsatz tödlich verletzt wurde. Vernünftigerweise würde er es nicht tun, um die Polizeibeamten nicht zu unüberlegtem Handeln zu verleiten und damit die Situation weiter zuzuspitzen. Man würde dieses Vorgehen heute Deeskalation nennen. Wenn aber ein Polizeiführer, wie hier geschehen, seine Beamten im Einsatz per Lautsprecher über einen erschrockenen Kollegen informiert, den es nicht gibt, muss man das eine bewusste und ausgesprochen hinterhältige Deeskalation nennen. Der Tagesspiegel schrieb am 6. Juni, selbst wenn das gestimmt hätte, der Tod eines Polizisten, wäre die Bekanntgabe psychologisch äußerst bedenklich gewesen. Bürgerkriegen, weil eine solche Durchsage der Polizisten hätte aufrutschen müssen. Die Durchsage verfehlte ihre Wirkung nicht. Wir riefen den Polizisten zu, dass das, was sie tun würden, wahnsinnig sei, da wir ja gar nicht ausweichen könnten, berichtete Renate R. im Studentischen Ermittlungskomitee über die folgende, nicht nur den Polizeivorschriften, sondern oft auch den Gesetzen der Physik widersprechende Räume des Gehens gegenüber der Oper. Ein Polizist gab zur Antwort, ihr habt einen von uns erschlagen, das könnte euch so passen, jetzt geben wir es euch. Diese Lautsprecherdurchsage unmittelbar vor dem Angriff der Polizei, kurz nach 20 Uhr, der eigentliche Schlüssel zum Verständnis des Verhaltens der Berliner Polizei am 2. Juni 1977. In der Berichterstattung über die Geschehnisse dieser Tage wird durchgehend und fälschlicherweise nur berichtet, dass diese Durchsage erst in den späten Abendstunden stattgefunden haben soll und selbst dann noch wiederholt wurde, als längst hätte klar sein müssen, dass kein Polizist erschrocken worden war. Das ist zwar richtig, ebenfalls empörend, viel wichtiger ist jedoch, dass die Polizisten diese Informationen vor dem Angriff auf die Demonstranten erhielten. Der Parlamentarische Untersuchungsausschuss verlegte den Zeitpunkt dieser Durchsage kurzerhand auf 21 Uhr später, um daraufhin festzustellen, dass dieses Gerücht auf die Ereignisse von der Deutschen Oper keinen Einfluss gehabt haben kann. Wir werden dieser Art von Aufklärungsarbeit des Untersuchungsausschusses noch mehrmals begegnen. Das geradezu sozialistische Verhalten etlicher Polizeibeamter wird oft nicht völlig zu Unrecht mit der politisch-psychologischen Situation der Stadt und seiner Polizisten erklärt, aber nie mit diesem bewussten, frühen Aufsetzen der Polizisten. Der Zeuge Günther S. berichtete dem Ländlichen Ermittlungskomitee, ich hörte, wie ein Polizist fast wörtlich sagte, nachdem jetzt ein Kollege von uns durch Messerstiche von Demonstranten getötet ist, können Sie nicht erwarten, dass wir Sie human behandeln. Sie müssen damit rechnen, dass es eventuell auch zu Schusswaffen aufkommen wird. Durchsage am späten Abend auf dem Kurfürstendamm lautete, Achtung, Achtung, hier spricht die Berliner Polizei. Wir wenden uns an die gutwillige Berliner Bevölkerung. Machen Sie sich nicht mit diesem Subjekt gemein. Räumen Sie sofort den Kurfürstendamm. Es hat bereits ein Todesopfer gegeben. Ein Polizist ist von einem Demonstranten erschossen worden. Aber wer konnte ein Interesse daran haben, die Polizisten absichtlich in eine Art emotionalen Ausnahme zu stellen? Das ist mal ganz schön, so eine Generation. Und nachher ist es vielleicht so viel, wenn da auch Fragen sind oder vielleicht auch eine Ergänzung. Manchmal sehe ich jemanden nicken, der vielleicht das eine oder andere auch erlebt hat. Und ja. Sagen Sie es auch. Die Esenheimer Straße geht nach Süden ab, das ist sozusagen westlich von der Oper.
Der Parallelschutz und die Kronstraße grenzt diesen Abschnitt nach Osten.
Die grenzt diesen Abschnitt, genau. Also da endet mit der Schlauch an der Ecke Krumme Straße, da wo jetzt der Shakespeare-Platz ist. Also diese kleine Grünanlage mit dem Weg, wo man kreuzt und so
weiter. Die Seesenheim ist jetzt überbaut.
Die Seesenheim ist überbaut, aber durch Fahrbahn, glaube ich, nicht?
Ja, und das war die beste Idee,
ja. Kann ich jetzt nicht im Detail sagen. Also es ist jetzt, glaube ich, mir ist kein Foto bekannt, wo man es genau sehen könnte.
Also der Bau von Gott war, nicht noch für das Alte, sondern da hingehen, nach zwei Tage sind jetzt noch abgeschritten, das sind genau 5 Meter. Und am Reitstein, da standen die spanischen Reiter.
Ein Stück noch vom Bodenstein.
Und da, wo das Gott war zu Ende, ist da war der Bau schon. Also man kann den Tag auch heute noch genau besichtigen, obwohl alles andere sich verändert hat.
Ja.
Also, kann man aufs Bild umgehen, dass wo der Bauzaun noch mal gut zu sehen ist und auch dieses Gehweg.
Ich habe
noch
was
finden.
Können Sie denn sagen, wer dieses Gerücht angewählt hat? Das wäre ja doch mal interessant. Ja.
Das ist für einen Polizeidarsteller.
Es muss jemand aus der Polizei gewesen sein, der ist nicht bekannt. Also,
Duensing
hat auch gesagt, er hat versucht, es rauszukriegen. Duensing hat natürlich auch versucht, sich zu verteidigen und so. Aber Er hat es wahrscheinlich nicht selber gemacht, er hat versucht, es rauszukriegen, er hat es nicht rausbekommen.
Der
Bahn
der höchste Polizeiführer vor Ort, und was sich danach gesagt
hat. Spielt noch ein Mensch namens Ewicki eine Rolle? Ein Mensch namens Wirth. Und Wirth hat in 20 Minuten gefragt, ich weiß gar nicht, wie ich zu der Sache komme, sonst beschreibe ich es einfach mal so. Der Polizei fragt, glaube ich, Wirth, der Ober, ich weiß nicht, Moment, steht da drin. Der hat 20 vor 8 beschlossen, dass man die Räumung dort machen wird. Das ist aus folgendem Grund, ist das wichtig zu tun. Wie ja vielleicht der eine oder andere weiß, hat sich Heinrich Alberts im Leben lang Vorwürfe gemacht, betreffend, also Tod bei der Ruhe, der rechtliche Verantwortung hat. Die Meinungen gehen darüber auseinander. Die Frage ist, in welchem Rahmen Heinrich Albert selber diesen Einsatz geplant hat, gebilligt hat, das ist nicht der Fall. Und er hat den Prügelorgier um 8 Uhr nicht ausgelöst. Er hat später mal geschrieben, bei dem Buch, das ich schon zitiert habe, dass er beim Reingehen zu irgendeinem Polizisten gesagt hat, als der Tomaten schlugen, naja, und so, das möchte er nicht normal erleben. Vielleicht hat diese Äußerung alles weitere ausgelöst, schreibt er. Tatsache ist aber, dass Albert im Sommer 67 beim Beobachten des Untersuchungsausschusses oder Lesen der Protokolle hätte erfahren können, dass 20 vor 8 die Entscheidung gefallen ist, diese Leberwurstoperation vorzunehmen von Polizisten, lange bevor Albert eingetroffen ist. Nee, ich finde das wichtig zu differenzieren.
Er hat um 19 Uhr wieder eingetroffen und er hat um 19 Uhr der Polizei die Weisung gegeben, wenn die Oper beginnt, dann bitte rollen.
Lieber Zimmer, das ist nicht sicher. Um 19 Uhr war Albert und der ganze Verein noch im Schloss Charlottenburg. Also ganz hier in der Nähe. Ich hab es wirklich sehr genau untersucht. Die Kolonne mit den Staatsfesten ist um 20 Uhr eingetroffen. Und ich weiß, lieber Zimmer, dass du ein Rass auf Albert hast, wegen der Sache. Aber ich versuche es zu beschreiben, dass Albert in dem Spiel mehr Opfer als Täter war. Und ich versuche es zu beschreiben. Ich denke, dass ich es belegen kann. Okay.
Egal, aber auch vor der Täter war, für mich war als politisch verantwortlich in so einem Bereich unheimlich spannend nachzulesen, wie Verwaltung und auch da ist ja das Polizei ein Eigenleben entwickelt und die politisch verantwortlich gar keine Möglichkeiten haben, da auch einzuwirken. Das fand ich ganz erschreckend und wurde einem doch richtig ungewohnt.
Wir waren am Sonntag auf einer Veranstaltung, die am Anfang ziemlich früh war, im Haus der Kirche in der Kirchstraße. Da wurde aber ein Film gezeigt, der auch nicht besonders war, aber der hatte einen Originalton. Und bei diesem Originalton konnte man minutenlang wirklich angsterfülltes, ich hätte jetzt mal ein hysterisches, aber angsterfülltes Schreien hören können. Aufhörrufe und Schmerzensschreie, minutenlang. Als ich das hörte, habe ich das Gefühl gehabt, ich habe das immer noch zu zahm. Also von der Räumung, wie ich das jetzt die nächsten Minuten darstelle. Rainer L., der den besten Überblick über die Situation hatte, berichtet weiter. Es rannten die Polizeigruppen, die drei Stoßgruppen, etwa in die Mitte des Demonstrationsgebiets und schlugen auf die Studenten, die sich untereinander dazu aufgefordert hatten, sich hinzusetzen und keine demonstrative Haltung einzunehmen, von oben auf die Köpfe ein. Ich sah, wie die ersten Studenten zusammenbrachen und die Hände über die Köpfe legten. Es wurde immer weiter geknüppelt. Jetzt sprangen die Polizisten reinweilend über die Barriere und hielten wahllos auf die Studenten ein. Ich bin daraufhin vom Baum geklettert und fast erdrückt worden, weil eine Panik ausbrach. Neben mir brach eine Oma zusammen. Zwischendurch waren Kinder, die fast zerquetscht wurden. Die Leute waren verzweifelt. Sie konnten nicht ausweichen. An meiner Stelle schob die drückende Menge die dahinter aufgestellten Bärenplakate, also die Plakatwände, der Berliner Dame von Martinek, drückten sie ein, um nach hinten flüchten zu können. Nun stellte sich allerdings heraus, dass die Polizei auch hinten abgeriegelt hatte und jeden, der versuchte zu entkommen, die Polizeihunden wieder in die niedergedrückte Menge zurückdrängte. Weil der Fluchtfang aber so groß war, konnten die Polizisten nicht mehr das Herausquellen der Leute verhindern. Daraufhin setzte die Polizei mit einer anderen, auf einer anderen Seite Stoßtrupps mit Gummiknüppeln und Eisenstangen, die von der Baustelle geholt wurden, nach. Ich konnte in Richtung Krumme Straße über die Baustelle entfliehen. Beim Umsehen sah ich jedoch, dass die Bereitschaftspolizei nun diese Fluchtlücke entdeckt hatte und auf die herauskehrenden Leute mit Gummibrippeln, Eisenstangen und Hunden losging. Zitat Ende. Irgendein P. war schon um 19 Uhr an der Oper eingetroffen. Sie hielt sich mit mehreren Personen direkt vor dem Eingang auf. Per Lautsprecherdurchsage wurde die Gruppe darum gebeten, sich hinter die Absperrung auf der anderen Straßenseite zu begeben. Polizisten geleiteten sie hinüber. Etwa gegen 19.30 Uhr beobachtete sie, wie Polizisten von dem Baugrundstück kommend Demonstranten vom Bauzaun herunterprügelten, indem sie mit ihren Mitteln auf die Hände der dort oben sitzenden schlugen. Die Gehörtenkippen, die man nicht austreten konnte, weil es in den Schlauch viel zu eng war und die deshalb auf die Straße geworfen wurden, seien von Polizisten zurück in die Länge geworfen worden. Ebenso wie die Rauchkerzen der Kommune 1 für das Tränengaskerzen. Ein Polizist in der Reihe direkt vor ihr habe sich für das Verhalten seiner Kollegen geschämt und hat mit Gesten versucht, die Demonstranten zu warnen. Auf das Verhalten eines Kollegen angesprochen, äußerte er, der ist nicht mein Freund. Dieser Polizist ist unter seinen Kollegen eine verschwindende Minderheit. Aber nicht ganz allein. Ja, es gibt auch andere Polizisten. Einen zum Beispiel, den man beobachtet, wie er mit ausgebreiteten Armen zwei seiner brutal prügelnden Kollegen aufzuhalten versucht. Einen anderen, der ausholt, um zu schlagen, und es sei denn, dass man ihm zuruft, wir gehen doch. Oder dieser, der sich bei einer schwer verletzten Studentin entschuldigt, um Gottes Willen, glauben Sie bloß nicht, dass alle so sind. Das sind Zitate gegebener Zeit. Weil man kurz dazu einführt.
Kannst du was dazu sagen, was Sie so bei den Mitteln oder den Recherchen herausgefunden haben, was für Polizisten in welchem Hintergrund die Alten waren? Weil das hört sich ja so an, als ob es eine Fortsetzung von 45 bis 60 Hops gab. Da keine Reflexion, was der Staat repräsentiert und mit dem, was auch darüber gemacht worden ist und der Haltung. Das hört sich an, als ob da keine Demokratie entwickelt und ich weiß, dass dann danach bei der Polizei ein bisschen. Überlege nicht nur, ob dann Taktiken verändert, sondern auch politische Bildung mehr gemacht worden ist mit dem Anspruch.
Also, haben Sie da was gefunden? Ich hatte ja vorhin die Karriere.
Ich habe Radweis tot erlebt auf der Potsdamer Straße, das hat mich sehr radikalisiert und gesehen, dass wenn ich das höre, da war kein Unterschied zu dem, was er noch 82 oder 83
hat. 22. September 81.
Also, da habe ich einen Provokateur erlebt, der genauso sagt, ist auch toll, der Neuendorfplatz okkupiert von der gesessen und wollte von uns das wieder scheinen. Dann habe ich gesehen, dass er da dran stand und Polizist war. Also da hat sich ja nicht viel entwickelt in der Zeit. Beispielsweise, wenn ich jetzt einen Damm in Rostock mitbekomme, ob da wirklich so eine Entwicklung bei der Polizei stattgefunden hat.
Das sind jetzt viele Punkte. Das eine ist, also was das Alter und möglicherweise Nazi-Vergangenheit der Polizisten betrifft, das wird vor allem für die älteren, sprich höheren, reingegelt. Ich habe es ja vorhin im Fall Werner beschrieben. Da ist es eindeutig. Bei den Leuten, die direkt in den Demonstranten standen, würde ich mal sagen, sie waren, nach den Fotos nicht gesehen, aber sie waren mittelalt oder eher jünger. Das ist auch ganz klar. Das waren gar nicht jetzt ältere Leute, die nicht vor allem sind ja meistens auch nicht mehr, sind ja meistens eher gefordert. Es gibt nur zur Ergänzung, Provokateure, ich habe auch im Bereich 81, 82 am Winterfeldplatz eine Gruppe Punker im Raum vom Legos einsteigen sehen und habe gedacht, fährst du den da hinterher? Kann man nicht mehr raten, wo die hinfuhren. In die Friedensstraße. Und solche Geschichten, ich meine, eigentlich müsste die Geschichte der Polizei unter diesem Aspekt mal geschrieben werden. Es gibt da ganz kritische Abhandlungen, aber die natürlich längst nicht die Tiefe hat. Da müsste man eigentlich auch öffentlich nach Zeugen suchen, die ihre Geschichten erzählen, die man ja teilweise selber liefert, weil man hat Freunde und Bekannte, die in der Zeit gerade, die sie jetzt ansprachen, da einiges erlebt haben. Aber auch die Aktionen an dem Tag waren nicht ohne, was diese Provokationen anbetrifft. Ich weiß jetzt nicht genau, ob ich an die Stellen jetzt noch kommen kann. Ich kann nicht ganz gut vorlesen, deshalb erzähle ich einfach mal zwei, drei Sachen. Und zwar ist eine erstaunliche Sache, vielleicht können sich Leute, die dort waren, daran erinnern. Es gibt ganz viele Zeugenaussagen, wo auch der Reda-Supporter Niesmann erwähnt ist, in der Live-Reportage, dass dort Gummiringe auf die Straße geworfen wurden und nach den Polizisten geworfen wurden. Oder einfach nur auf die Straße, weiß ich nicht genau. Also Wurfgeschosse, Gummiringe, da fragt man sich, wieso Gummiringe? Was, davon, dass ich immer wieder taucht es auf, ich habe keine Erklärung gefunden dafür. Und vor ein paar Monaten habe ich ein Schreiben gefunden einer Firma, die Baufirma, die diese Baustelle dort betrieben hat. Die haben im März 1968 vom Innensenat den Ersatz von Hartgummidichtungen verlangt, die dort entwendet worden sind am 2. Juni. Jetzt ist natürlich die Frage, wie kommen diese Hartgummidichtungen in die Hände von Demonstranten, wenn die Polizei den Platz bewacht und besetzt hat, wenn sie wahrscheinlich vorher auch nicht zugelassen haben wird, dass man sich dort auf der Straße die Post mit diesen Ringen anlegt. Also sind die Demonstranten durch den Zaun, das ist halt irgendein Provokateur dort munitioniert worden, sind die Dinger gleich vom Bauzaun, vom Baugelände aus über den Bauzaun geworfen worden. Man kann es nicht genau sagen. Es gab auch Steinhaufen, das ist so, gab es an dem Tag schon, Steinhaufen, die man erreichen konnte, wenn man durch den Zaun wird. Das klingt nicht nach einer sehr umsichtigen Polizeiarbeit, oder aber nicht in anderen Sinne umsichtig. Wir wissen aber, dass wir mit solchen Sachen natürlich immer im Bereich von Spekulationen sind. Wobei das mit den Anglern, die zur Friesenstraße fahren, zwar nicht verhaftet sind, das habe ich gesehen.
Das ja einfach ein Gruppen waren, das ist ja
da haben sie. Das war ja alles Schutzpolizei. Mir hat ein sehr, sehr alter Polizist in einem Gespräch gesagt, dass er 68 mit einigen 68ern Geheimgespräche hatte und gesagt hat, pass auf, die machen euch fertig. Was ihr jetzt gesehen habt, die Spukoleute, das sind alles Knallkörper. Wenn die Bereitschaft, also die kasernierte Polizei kommt, da hat er dort gesagt, dann werden die Leute ein roter Flecken. Das war jemand, der in der Polizei war und sich mit den Leuten getroffen hat, weil er diese Konfrontation, die sich da abzeichnete, die noch viel, viel schärfer hätte werden können, so ja schon scharf genug war, verhindern wollte. Also eine weitere Eskalation zu dem, was ja in den nächsten Monaten dann noch passiert ist. Ich habe mich sehr oft mit dem Senator Büsch getroffen und mit ihm gesprochen.
Also er wollte nur ergänzen an dem Abend, weil er eine ganze politische Führung im Oberhaus
eingesperrt.
Die waren dort oben mit Damen, waren die drei, waren die vorgefahren mit Taxi und waren dann Ehrengäste.
Das Interessante an dieser, weshalb ich eben eingesperrt sagte, also ihren Satz mit eingesperrt ergänzt habe, das Interessante ist, dass Büsch darauf bestanden hat, in der Oper zu bleiben, weil er eine Bombendrohung gegeben hat und der gesagt hat, wir ignorieren die Drohung, aber er kann nicht rausgehen. Das sieht komisch aus. Also wir ignorieren es und gehen raus und man fliegt das Ding hoch. Der hat aber auch darauf bestanden, dass man ihn über irgendwelche Vorkommnisse informiert. Ich weiß von konkret zwei Leuten, eines der spätere Wissenschaftssenator Löffler, der auch den Untersuchungsausschuss geleitet hat, dem ich hier Manipulationen vorwerfe, die versucht haben, in ihrer ersten Empörung, die ja viele dort hatten, versucht haben, an Büsch ranzukommen. Nach dem Motto, komm mal raus und guck dir an, was deine Polizei gemacht. Es ist keine Information zu Büsch gebracht worden. Das muss man einfach sehen. Also man hatte die Möglichkeit, die politische Führung in der Situation auf eine Stunde, auf anderthalb Stunden bis zur Pause von möglichen Informationen abzuschneiden. Und wenn, dann hätten sie in Europa wahrscheinlich ausgemacht. Ja. Ich bin ein bisschen erholt, weil Lesen ist anstrengender als Sprechen. Ist aber so.
Ich wollte noch mal was fragen. Sie hatte ja gesagt, es hätte sie gewundert, warum die Polizei oder solche Geschehnisse ein Eigenleben entwickeln können. Das können sie sicherlich. Aber sie können niemals die Verantwortung von der Politik wegschieben. Auch wenn es noch keine Handys gibt, die hätten reingehen müssen. Sie hätten reagieren müssen. Verantwortlich ist die Politik. Die Politik, die der Polizei nicht in der Rückhalt von solchen Sachen verhindern kann.
Das ist aber jetzt ein bisschen, wir kommen in die Nähe, ich spitze es mal zu, das ist ein bisschen so, als ob man Leuten, gegen die geputscht wird, vorwirft, dass die Leute, die sie gegen geputscht, keine Disziplin haben. Also man kann für die polizeiliche Vorgehen an dem Tag kann man durchaus das Wort Putsch benutzen. Es gibt dort Ich will, und ich weiß ja auch sagen, will, ist, man kann ja nicht auf etwas reagieren, was man nicht weiß. Das war in der Stunde das Problem.
Aber man lässt doch die Informationsfluss nicht los, wenn sowas ist.
Ich sage Ihnen ja, dass Büsch gesagt hat, wenn sowas ist, möchte ich informiert werden und die Polizei hat es selbst im Griff, ihn nicht zu informieren.
Das,
ja, das kommt noch dazu, der war, also, der war 37 Jahre alt und war ein paar Wochen im Amt, wie gesagt. Also er war alles andere als ein erfahrener Innensenator. Und vieles deutet darauf hin, dass das ganze Theater dazu da war, ihn, Albert und wohl auch den Polizeipräsidenten loszuwerden.
Und interessant ist wirklich dann im zweiten Teil des Buches, das wahrscheinlich heute nicht mehr vorgelesen wird, wo es dann eben darum geht, wie auch die Politik mit dieser Verantwortung umgegangen ist. Und da sieht man eben, dass tatsächlich viele Politiker damals das für Machtspiele dann benutzt haben und ihre eigenen Interessen dann versucht haben voranzubringen und sich gar nicht der Frage der Verantwortung für das Handeln dann auch gestellt haben. Das führt dann auch, dass das nochmal lesen will.
Wobei damit eigentlich die innerparteiliche Opposition die Rechte gemeint ist. Nochmal zu dem, was Sie sagten. Albert und Büsch waren ja genau in der Zwickmühle, dass sie auf der einen Seite gemerkt haben, dass was schiefgelaufen ist, auf der anderen Seite wussten, dass sie letztendlich politisch trotzdem verantwortlich sind. Selbst wenn sie sich 10 Tage irgendwo hätten einsperren lassen. Sie waren für das, was die Polizei in der Situation gemacht hat, trotzdem verantwortlich. Deshalb kam Büsch auch in die Rolle, die Polizei zu verteidigen, die er eigentlich so nicht mehr verteidigen wollte. Er hat aber sofort eigentlich auch seinen Rücktritt angeboten und Albert hat ihn abgelehnt. Aus 2 Gründen. Erstens die offizielle Begründung vielleicht, war, man weicht dem Druck der Straße nicht. Die eigentliche Begründung wird aber folgende gewesen sein. Wenn Albert Büsch entlassen hätte oder ihm erlaubt hätte oder zugestanden hätte, zurückzutreten, hätte er einen neuen Senator gebraucht. Da er aber eine starke innerparteiliche Opposition hatte, die sowieso auf die Kicker hatte und stürzen wollte, man muss es einfach festhalten, die wollten Albert stürzen, dann hätte er diesen Senator gar nicht bekommen. Dann hätte die SPD 3 Pakete geschnürt, der hätte das erste Paket aufgemacht, hätte drauf, hätte wäre rausgekommen Neubauer. Hätte das zweite Paket aufgemacht, dann wäre rausgekommen Neubauer. Und das dritte Paket wäre
auch Neubauer.
Ich habe ja schon Namen genannt, da wollte ich wissen, wer war denn die Opposition, die Interesse daran hatte, für Albert zu stürzen.
Also der wichtigste Name.
Innerparteiliche Kräfte, die eine andere Politik wollten, ja. Das wollten auch zum Beispiel. Also mit dem Namen Neubauer Namen, die sagte mir was, aber nicht mehr, was der eigentlich für politische Vorstellungen hat oder was er eigentlich Albert und der Politik kritisierte, wo es andere
passiert. Ich mach's mal ganz kurz zwischen Neubauer und Dummer passt, glaube ich, kein Blatt Papier. In ihren sicherheitspolitischen Vorstellungen, mit ihrem Law and Order Denken, mit der zynischen und aggressiven Handeln. Das ist wirklich so. Wir sind fast immer so gefasst. Das ist die wichtigste Figur. Es gibt natürlich noch ein paar Figuren mehr. Ich würde also natürlich Sigurd, ja, Rauschewitz. Aber das sind ja so Namen, das ist also in der Stadtgeschichte. Das ist die kennt kaum noch jemand damit eingezogen.
Der studentische Untersuchungsausschuss ist damals zu der Einschätzung gekommen, dass die Polizei sowohl im Westen wie im Osten geführt wurde, ist nicht wie eine Polizeieinheit, sondern wie eine paramilitärische Einheit. Und die Feindanalyse der Berliner Polizei ist ja damals auch vom studentischen Untersuchungsausschuss, ist ihnen zugespielt worden, die ist im Kursbuch Nummer 12 abgedruckt worden. Da ging die Polizei davon aus, dass alle inneren Unruhen von Kommunisten von außen, die eingeschleust sind, in Berlin durchgeführt werden. Und sie ging davon aus, dass es Redelsführer gibt, die diese inneren Unruhen anleiten. Und die Polizei war angehalten, auch mit Pistolen im Zweifelsfall die Redelsführer dingfest zu machen. Und im Osten kann man spiegelbildlich genau dasselbe bei der Volkspolizei vorfinden. Ich glaube, wir machen einfach einen großen Fehler, wenn wir von der heutigen Polizei auf die damalige Situation einer gespaltenen Stadt mit einer Mauer, mit Polizeioffizieren, die teilweise im Antipartisanenkampf in der SS groß geworden sind und die in dem Kalten Krieg noch direkt eine Feindanalyse vor sich hatten,
das innere Unruhen nichts mit Demokratie zu tun haben, sondern mit Unterwanderung. Das war die Konstellation. Und dann kam noch die Geschichte mit Neubauern dazu. Da muss man natürlich auch noch mal kritisch sagen, der rechte Flügel in der Sozialdemokratie, das waren teilweise Leute, die als junge Männer bei Thälmann gewesen sind und die während der Berliner Blockade von der KPD zum rechten Flügel der Sozialdemokratie übergewechselt sind und dort den rechten Flügel sehr stark gemacht haben. Also es hängt natürlich teilweise wirklich mit der Berliner Geschichte zusammen und mit den Brüchen in der Berliner Geschichte. Und dann gibt es noch diesen Intrigenstadel, wo also innerhalb der Sozialdemokratie der Albert destabilisiert werden sollte, aber der Albert selbst war meines Erachtens auch Täter. Da wurde ein Täter entstabilisiert.
Dann war auch eine Meldung, dann Herr Neuner noch. Da war noch eine Meldung, war
Herr Neuner noch. Eine Frage zu der Rolle der Alliierten. Das war ja was für Berlin was Neues und eine Art Notstandssituation. Haben die Alliierten irgendwie da auch reagiert, dass sie dachten, das ist unkontrollierbar oder da haben sie irgendwelche Anweisungen oder gibt es da irgendwelche Dokumente, dass sie da auch noch eine Rolle oder zumindest irgendwo mal Planspiele hatten in dem Augenblick oder war das rein über Berlin?
Der schon erwähnt, Insider Büsch hat mir erzählt, dass er am Tag des Landesparteitages voll 2. Juni, genau ein Wochenende davor, dem übrigens Folgendes passiert ist, dass sich der, da hier sicher die meisten bekannte Harry Ristock, den Kurt Neubauer, gegen Albert verbündet hat. Also der linke Flügel und der rechte Flügel gegen die regierende Mitte, um es mal sehr einfach und verkürzt auszudrücken. Ist auf diesem Landesparteitag oder auf dem Weg dorthin, über Autotelefon, das gab es damals schon, durch einen Anruf erhielt von jemandem aus der amerikanischen Stadtregierung, also Stadtkommandanten und nicht er selber, aber zum Grunde, wenn die Demonstranten am 3. Juni da waren, die dann Demonstration anmelden, wenn die nach Dahlem kommen, also in die Bereiche, wo die US-Soldaten leben, dann werden die Amerikaner schießen. Er soll irgendetwas machen, das dazu nicht kommt. Das Gleiche hat sich im Februar 68 als Gefahrensituation, als mögliche Gefahrenherd wiederholt. Das sind jetzt die Sachen, die ich sicherweise konkret sagen kann. Ich habe das Gerücht gehört, auch von Büsch, aber ich konnte dem könnte man nur mit einer sehr intensiven Direktrecherche hier im Bezirk vielleicht näher kommen oder dem auf die Spur kommen, dass in der Otto-Suhr-Allee amerikanische Militärfahrzeuge gestanden haben sollen an dem Abend. Aber das wirklich mit aller Vorsicht, weil ich habe nichts gefunden, dass das irgendwie bestätigt. Ich habe nur gehört, dass es mal als Gerücht da war und diskutiert wurde.
Ein britischer Sektor.
Das macht es natürlich noch unwahrscheinlich. Also ich habe denen einfach erstmal keinen Glauben geschenkt. Also lassen wir mal bei den anderen beiden Informationen, die sind wenigstens sicher. Bitte? Neubauer lebt noch und ist der einzige in meiner ganzen Laufbahn als journalistischer Buchautor arbeite, der erste, mit dem es mir nicht gelungen ist, mit dem ich reden wollte und keinen Termin bekommen habe. Obwohl schon Termine vereinbart waren und die dann ausgefallen sind. Also es war eine ziemliche Trickserei und ich habe irgendwann gedacht, gut, er wird seine Gründe haben. Ich bedauere das sehr, ob diese Daten dass man natürlich von den Leuten selbst natürlich nicht ihre schlimmsten Missetaten erklärt. Das ist natürlich auch klar. Ich habe mich sehr, sehr oft mit Klaus Schütz unterhalten. Und Klaus Schütz hat es auch ein bisschen verarbeitet. Klaus Schütz hat für die Zeit, also er war ja der Nachfolger von Albert, Oktober 67, und Neubauer war dann Bürgermeister und Innensenator. Und ich hab, jeder in Berlin denkt erstmal, Schütz und Neubauer sind eine Einheit. Das ist auch erstmal naheliegend, aber im Laufe der Gespräche ist mir klar geworden, immer mehr klar geworden, wie sehr Schütz und Neubauer eigentlich sich voneinander entfernt haben, obwohl die ganz, ganz, ganz enge auch persönliche Freunde waren. Die haben zusammen in Bonn eine gemeinsame Wohnung gehabt in den 50er Jahren, als sie beide Abgeordnete waren, als junge Männer. Und schließlich sagte Schütz mir gegenüber, na, der war doch der Scharfmacher, also immer Neubauer. Also Neubauers Rolle, ich habe das in dem Buch zum Schluss noch ein bisschen ausgeweitet, was er mit den 68er Tagen, also bis zur Schlacht am PKW, also sind er nur mit 12er, was er da noch so für eine Linie gefahren ist, Eskalation, Eskalation, Eskalation. Das ist ein kleiner Sprung. Tegelweg, ist soweit ein Begriff? Tegelweg war also die Demonstration mit dem größten Steineinsatz, den sie gegeben hat. Dieser Steineinsatz ist erklärlich dadurch, dass mitten in der Demonstration ein Lastwagen auf die Kreuzung fuhr, wo die Demonstranten standen, Steine abkippte und wieder wegfuhr. Das habe ich so in dem Bild noch nicht gewusst, das habe ich vor ein paar Monaten erst wirklich so konkret erfahren, dass da irgendwas gewesen sein soll, habe ich schon mal gehört. Man hatte auch die Polizei mit kaputten Wasserladern ausgerüstet, in die Schlacht geschickt. Es war also die Einzelheiten, ich habe das alles vor ein paar Monaten, vor fast Wochen, in Polizei, im Aktenkeller der Wiener Polizei gelesen. Und dort findet sich folgendes Papier: interne Auswertung der Schlacht vom Tegeler Weg. Die Zusammenstöße am 4.11.1968 gehören mit zu den schwersten nach 1945. 130 Poll-Beamte wurden hierbei verletzt. Ein polizeilicher Misserfolg ist nicht deshalb eingetreten, weil zahlreiche Beamte verletzt worden sind, sondern der Erfolg der polizeilichen Maßnahmen ist gerade darin zu sehen, dass das polizeiliche Ziel voll erreicht worden ist, obwohl 130 Polizeibeamte hierbei verletzt worden sind. Weder gelang es den Störern, die Verhandlung im Landgericht, da ging es ja um diese Maler, ihren Gerichtsverhandlung, weder gelang es den Störern, die Verhandlung im Landgericht zu beeinträchtigen, noch war es ihnen möglich, in das von der Polizei abgesperrte Vorfeld einzubringen. Selbst rücksichtslose Gewaltanwendung konnte die Erfüllung des erteilten Auftrages nicht verhindern. Noch in anderer Hinsicht ist ein bemerkenswerter polizeilicher Erfolg zu verzeichnen. Die Polizei befindet sich nach diesem Geschehen im Urteil der Öffentlichkeit in einer äußerst günstigen Position. Von keiner Seite wurde bisher auch nur der leiseste Vorwurf gegen das Vorgehen der Beamten erhoben. Im Gegenteil, wie nie zuvor zeigen weite Kreise der Bevölkerung großes Verständnis für die schweren Aufgaben der Polizei in solchen Situationen, die zahlreiche Briefe, Anrufe und sogar Spenden für die Beamten aus allen Schichten der Bevölkerung beweisen. Demgegenüber haben sich die Akteure der APO und deren Anhänger mit ihrem Verhalten am 4.11.1968 vor dem Landgericht in den Augen einer breiten Öffentlichkeit einhellig und unrecht entlässt. Die sich hieraus heute noch nicht zu übersehenden Auswirkungen werden sicherlich dazu beitragen, das Ansehen und die Sympathie der Polizei in der Öffentlichkeit erheblich zu steigern. Andererseits dürfte dem Solidarisierungsprozess innerhalb der Berliner Studentenschaft zumindest für die nahe Zukunft ein wirksamer Schlag versetzt worden sein. Selbst jene intellektuellen Besserwisser, die keine Gelegenheit versäumen, sich mit spitzer Feder kritisch über das Vorgehen der Polizei auszulassen, sind über das Verhalten der APO-Anhänger schockiert und verharren in betretenem Schweigen. Und das schließt mit dem Satz: auch diese Erkenntnisse verdienen gesehen, gewürdigt und ausgewertet zu werden. Ich weiß nicht, wer das geschrieben hat, aber das Dokument ist echt. Das ist vielleicht so auf die Frage, wie man eigentlich dann in solchen Etagen denkt. Da ist es nicht schlimm, wenn ein paar Polizisten, für die ist es dann nicht schlimm, wenn ein paar Polizisten da verletzt werden. So. Jetzt gehe ich mal mitten rein in die komische Straße, damit wir noch ein bisschen was haben, worum es in dem Buch da eigentlich geht. Nicht nur die Vorgeschichte und die Nachgeschichte hatten wir jetzt auch schon. Also. Die Hansi-Vernehmung. Wie in einem mittelmäßigen Tatort ist es ausgerechnet ein 9-jähriger Junge, dessen Aussage Kovas am meisten belastet hätte, wenn sie nicht als von vornherein unglaubwürdig abgetan worden wäre. Das Protokoll der Vernehmung durch die Kriminalmeisterin L. im Wortlauf. Ich sage jetzt kurz dazu, weil es kommt zwar später, aber das schließt sich vielleicht nicht gleich. Hansi wohnt in dem Haus Krummestraße 66, Ecke Schillerstraße 29. Hansi war 9 Jahre alt, wie gesagt, und ist am Sonntag, also am 4. Juni, also heute vor 40 Jahren, vernommen worden. Jedes Protokoll. Hansi, weißt du, warum du heute hierher kommen solltest zur Polizei? Ich soll erzählen, was ich gesehen habe vorgestern am Freitag. Was hast du denn da gesehen? Wie der Polizist auf einen Demonstranten geschossen hat. Was hast du gesehen? Ja, vom Küchenfenster aus. Das erzähle bitte mal ganz genau. Naja, am Windfenster habe ich gestanden und gesehen, wie die ganzen Demonstranten auf den Hof kamen und dann hat ein Polizist geschossen. Und davon ist jetzt an die deutsche Oper das Kranz mit Blumen und das Bild und da steht noch was geschrieben. Woher weißt du, dass ein Polizist geschossen hat? Weil ich das gesehen habe und weil ich gehört habe, dass ein Schuss gefallen ist. Was hatte der Polizist denn an? Das weiß ich nicht mehr, weil der hat ja geschossen. Meine Mutter hat gesagt, der hat geschossen, weil da ein paar Menschen auf einen Balkon gerannt sind. Hansi, überleg nochmal genau, warum du meinst, dass es ein Polizist war, der geschossen hat. Na, weil nur ein Polizist eine Pistole hat. Andere Leute haben ja keine Pistole. Weißt du, ob der Mann, der geschossen hatte, einen Hut oder eine Mütze aufhatte? Nein, einen Hut nicht und eine Mütze auch nicht. Kannst du dich vielleicht erinnern, ob er ein Hemd oder eine Jacke anhatte? Nein, ich weiß nur, dass der Tote ein rotes Hemd anhatte und einen Schnurrbart hatte. Weißt du denn, wie sonst ein Polizist aussieht? Ja, die haben eine blaue Hose an, ein blaues Hemd und eine Regenjacke. Und manchmal auch einen großen Mantel, auch in Blau, an. Die haben auch einen Hut auf, der blau ist und vorne sowas Schwarzes hat. Kind zeigt schon. Manchmal ist der Hut auch weiß. Sowas hatte der Mann aber, der geschossen hatte, nicht an. Aber was er angehabt hat, das weiß ich auch nicht. Hansi, du hast dem Vati erzählt, dass du bei ein paar Männern, die auf dem Hof waren, gesehen hast, dass die etwas in der Hand hatten. Was war denn das? Na, Stöcker. Ein Demonstrant und ein paar andere hatten welche. Und wo die von den Polizisten gekriegt worden sind, haben sie die Stöcker weggeschmissen. Weißt du denn genau, dass das Polizisten waren, die Männer gekriegt haben? Ja, die hatten ja weiße Mützen und blaue Hüte auf. Hast du gesehen, ob jemand ein Messer hatte? Nein, nur dass manche schwarze und rote Fahnen hatten. Aber das war, glaube ich, gestern. Und dann habe ich heute noch Zeitung gelesen und da stand drin, dass Männer mit Messer da waren. Hast du das selbst gesehen oder hast du das selbst gelesen oder hat dir das jemand vorgelesen? Nein, ich habe es gelesen. Und da war auch ein Bild von einer Frau, die so doll am Ohr geblutet hat. Und an der deutschen Oper haben sie mit Aufbauung und Malta angeworfen. Wie sah denn die Pistole aus, die du gesehen hast? Schwarz, weiter weiß ich nicht. Woher weißt du denn, dass geschossen worden ist? Na, weil ich einen Knall gehört habe und weil gestern im Fernsehen zu sehen war, dass der Mann da lag. Mein Vati wollte mir das ja erst nicht glauben, dass geschossen worden ist. Aber jetzt glaubt er mir das doch. Was war denn das für ein Knall? Und das war nur einmal und gar nicht so laut, aber gleich, wo der Schuss gefallen ist, ist der Mann umgefallen. Weißt du noch was? Nein, mehr weiß ich nicht. Es war ja auch alles so durcheinander. Mal war ich am Küchenfenster, mal am anderen Fenster, mal auf der Straße. Und überall waren so viele Menschen. Ein neunjähriger Junge, der deutlich unterscheiden kann zwischen selbstbeobachteten, gelesenen und im Fernsehen gesehenen Informationen, der Zeitung liest und altersentsprechend logisch argumentiert. Er kann die Darstellung von Kovas nicht untermauern, nämlich die, wo er es vorgebracht hat, dass man an ihm gezogen und gezerrt hat. Vielmehr ist es so, dass er Kovas belastet, weil er keinerlei Kämpfe, die Kovas bei der ungewollten Schussabgabe verwickelt worden sein soll, erwähnt. Auch das rote Hemd ohne Socks kann er nur live gesehen haben, weil die damalige Medienwelt eine schwarz-weiße war. Doch diese Aussage wird mit einem Federstrich entsorgt, vermerkt der vermittelnden Kriminalmeisterin L. Hans Hermann B. machte seine Angaben in recht kindlicher Form. Er wirkte körperlich sehr zierlich und schien auch geistig nicht altersgemäß entwickelt zu sein. Es wurde der Eindruck gewonnen, dass er zwischenzeitlich aufgrund äußerer Einflüsse, Fernsehen, Zeitung und Unterhaltung mit Erwachsenen und Kindern in keiner Weise in der Lage war, tatsächliches Geschehen wiederzugeben. Er wurde nach der Vernehmung dem Vater übergeben. Die Fotozeugen. Ein Zeuge des Geschehens im Parkdeck ist der Medizinstudent Götz F. Er wurde am Boden liegend von drei uniformierten Polizisten verprügelt und getreten, während der Schuss fiel. Aber er hatte das Grundstück als Fluchtweg benutzen wollen und wurde unter den Parkplatz eingekreist. Auf dem Negativstreifen des BZ-Reporters Uwe Langenbaum die Szene festgehalten. Die Szene bezieht sich ganz viel auf die Fotos, die kann man eigentlich nicht vorlesen. Sie müssen das Buch vor sich haben. Es geht gleich weiter. Augenzeugen ist mal besser zu nehmen. Wenden wir uns nur den Beschreibungen der zahlreichen Augenzeugen zu. Reinhard D. verfolgte von einem Logenplatz aus das Geschehen auf dem Parkplatz und dem Hof des Hauses Krummstraße 66, da er sich auf eine Mülltonne stellte, ursprünglich in der Absicht, über die vielen Menschen, die auf der kleinen Begrenzungsmauer des Grundstücks standen, hinweg auf die Straße sehen zu können. Er beobachtete, wie ein Demonstrant aus der Menge heraus von Treibern abgeführt und misshandelt wurde. Der nächste, der verhaftet werden sollte, flüchtete sich in den Hof, verfolgt von zwei Zivilisten und einem uniformierten Beamten. Auf dem Rasenstück hinter dem Haus, in der Nähe der Teppichstange, wird der Demonstrant überwältigt und der Bodenliegende wird geschlagen. Da bald darauf etwa ein Dutzend Demonstranten um die Szene herumstanden, konnte er nicht mehr erkennen, was sich dort weiterhin abspielte. Nun kamen Polizisten in Laufschritt in den Hof. Es wurde gerufen, Achtung! Und diese, die sich hier befanden, stiegen auseinander in alle Richtungen. Auf der Straße war nun der Wasserlauf eine Aktion, deshalb liefen Leute in den Hof hinein und die, die schon im Hof waren, liefen hinaus. Die Polizeibeamten, die von der Krummstraße hereingekommen waren, trieben alle Leute heraus. In dem Moment war ein wildes Durcheinander, die Fliehenden in hastiger Eile versuchten herauszulaufen. Und da fiel der Schuss. Ich konnte beobachten, Frage des Rechtsanwalts, Augenblick, hatte sich diese Gruppe da schon aufgelöst. Das wollte ich gerade sagen, dass sich zu dem Moment des Schusses hinter der Teppichtopfstange, da wo die beiden zu Fall gekommen waren, sich keiner nicht mehr befand. Überhaupt niemand? Überhaupt niemand. Da sind Sie ganz sicher? Da bin ich ganz sicher, ja. Ich hörte einen Knall, ich hörte einen einzigen Knall, ich habe gedacht, es sei ein Schreckschuss. Der Zeuge benennt den Bereich, von wo er den Knall gehört haben will, etwa zwischen der Teppichstange und der ersten hinteren Säule. Mündungsfeuer hat er nicht gesehen. Frage. Sind Sie dann noch dort bei Ihrer Position geblieben? Haben Sie die Dinge weiter beobachtet? Ich habe noch gesehen, wie jemand zwischen diesen beiden Säulen, Frage, also zwischen den vorletzten und zwischen der vorletzten und der letzten Säule, hinstürzte und zwar mit dem Kopf in dieser Richtung. Das war in nördlicher Richtung. Das gibt es ein. Und zwar weglaufen. Der Mann war auf der Flucht und zwar kam er von hier aus dem Bereich der Schallquelle. Ich habe auch gedacht, er wäre gestolpert. Ich habe praktisch nur noch über den Fallenden gesehen, dann wurde ich aus meinem Standort weggeprügelt. Ich kauerte hier zwischen Aschentonnen und Mauern, weil von hier die Wasserwerfer spritzten und habe die Polizeiwagen praktisch gar nicht bemerkt. Ohne Vorwarnung wurde ich geschlagen. Ich wurde dann hier hinter vorgezerrt und auf den Hinterkopf und auf den Leibkopf geschlagen und auf den Arm und so weiter. Auf der ersten Seite dieser Aussage ist handschriftlich jetzt im oberen Krankenhaus innere Abteilung vermerkt. Peter S. Ungefähr eine halbe Minute, nachdem es leer war, stand noch ein einzelner Mann und ich vermute, dass es der Ermordete war. Er hat nämlich ein rotes Hemd angehabt, er war groß, schmal und ein rotes Hemd angehabt. Er hatte die Hände über dem Kopf so zusammengefaltet und Polizisten schlugen auf den einen Hügel. Ich weiß nur, er hat fürchterlich geschrien, das ist mir in Erinnerung geblieben. Hans-Georg B. Ich habe nur Polizisten gesehen. Was taten die? Die standen. Das war ebenfalls ein ganz kurzer Blick. Ich guckte, sah, registrierte die Polizisten und hörte dann einen Knall und sah einen Lichtblitz aus der Gruppe. Aus dieser Gruppe in der oberen Grundstückshälfte, entweder unterhalb des Gewölbes oder ganz dicht an der Grenze zum offenen Teil. Haben Sie dann weitere Beobachtungen gemacht, wie mit diesem, ich kann Ihnen nur sagen, da ich den Blitz gesehen habe, ich bildete mir ein, war ein Feuerwerkskörper und sagte mir so ein Blödsinn, das Ding jetzt zu werfen. In einer Höhe von ca. 80 cm über dem Boden bis 1,4 Meter. Auf keinen Fall tiefer und auf keinen Fall mehr. Ja, in dem Moment hörte ich dann von hinter mir den Ruf, die Bullen kommen und lief dann, nachdem die hier die im Weg stehenden sofort geprügelt wurden, ohne Vorwarnung, ohne alles, lief dann raus auf den Bürgersteig, da hörte ich, wie es hinter mir knallte. Ich drehte mich um und sah eine Rauchwolke hochsteigen. Ich hörte nur, wie der vor mir rief, die schießen mir. Hinter es. Blickte auf diese Wasserwerfer. Als ich die Knall hörte, habe ich mich spontan umgedreht und auf das Grundstück gelegt. Ich dachte, es käme daher. Ich habe im ersten Moment wohl gedacht, Schüsse oder Schuss, und habe dann ausgeschlossen gemeint, ausschließen zu dürfen, weil die objektive Lage da keinen Anhaltspunkt gab. Es war kein Tumult mehr da. Ich habe es deshalb auch auszuschließen gemeint, weil der Knall eben nicht sehr laut war und er eher an das Geräusch eines Knallkörpers erinnerte. Augenzeugen berichten, unmittelbar vor dem Schuss den Ruf, bitte nicht schießen, gehört zu haben. Die Krankenschwester Annemarie K., die gerade vom Dienst nach Hause gekommen und so in das Geschehen in der Krummstraße geraten war, hat nur den Ruf, nicht schießen, gehört, der theoretisch auch von einem Kollegen soll nach dem Schluss auf den Wunsch auch Streit zwischen Polizeibeamten gegeben haben. Achim H. stand zunächst in dem Schlauch vor der Oper. Als die Polizisten über die Barriere kletterten, wurde ihnen sogar das ist jetzt ein kleiner Rückblick nochmal. Ich habe nur die ganze Aussage von jemandem zitieren wollen. Ich weiß, die vorlesen Lektor wir jetzt gerade in den Ruf sind. Auch der Zeuge Hans-Ulrich L. lief in den Hof, um den weiteren Vorgang beobachten zu können, nachdem sich ein sehr massiver Zivilbeamter auf einen Demonstranten gestürzt hatte. Als uniformierte Polizisten begannen, den Hof zu räumen, sei ein Schuss gefallen. Das Mündungsfeuer befand sich meines Erachtens nach, sagen wir, so 1,50 Meter ungefähr über dem Erdboden. Ist also höchstwahrscheinlich von einem stehenden Mann abgegeben worden. Während das Mündungsfeuer schon zu hören war, wurden wir einzeln von der uniformierten Polizei auseinandergetrieben in dem Hof und dabei stürzte ich kurz vor dem Hof nach links, in dem nach links begrenzten Drahtzaun und wurde anschließend von einem Polizisten geschlagen und gewundet und zwar am ganzen Körper, unter anderem auch an der Seite des Schädels. Die Folge ist eine leichte Gehirnerschütterung. Im Archiv des WDR befindet sich ein Tonband mit einer Aussage eines namentlich nicht genannten Zeugen. Der Wortlaut: Und einmal sind sie in Richtung dieses Hofes zugestürzt, diese Polizisten, zunächst gegen Zivil, gleich hinterher die Uniform. Die ganze Masse bewegte sich auf diesen Hof zu, auch die Studenten. Die wollten wahrscheinlich ihren Kommilitonen da zur Hilfe kommen. In diesem Hof gab es Handgemenge. Ich selbst habe mich einigermaßen rausgebunden daraus, bis sich der Hof langsam näherte. Es waren hauptsächlich nur Polizisten nach Mitte. Ich stand am Rand dieses Hofes und habe dann gesehen, wie ein Traube von Polizisten und diesen Mann, der dann in dem roten Hemd herumprobiert waren, und auf ihn losschlugen. Und dieser war völlig wehrlos. Frage des Reporters: Lag er auf dem Boden? Nein, er lag noch nicht auf dem Boden. Er wurde halb gehalten von den Polizisten. Er konnte kaum fallen, weil die ganz dicht auf ihn heraufdrängten und ihn beprügelten. Schlug er den Polizisten wieder? Nein, er war völlig passiv. Und dann habe ich plötzlich das Mündungsfeuer von der Pistole gesehen, den Knall von der Pistole. Im nächsten Moment habe ich gesehen, wie er halb hinter einem Auto auf dem Boden lag und sich nicht mehr regte. Wie lange macht man noch? Also das kriegt jetzt bald den Schluss.
Das denke ich, können jetzt auch langsam zum Schluss kommen, weil wir müssen um 22 Uhr hier raus und es wollen ja noch Bücher verkaufen.
Ich habe mir immer gesagt, ich soll den letzten Absatz vorlesen. Mache ich jetzt, ja? Ein Absatz. Sehr lösend. Auf den Tag genau 39 Jahre nach dem Tod Benno Ohnesorgs wurde in Berlin das Deutsche Historische Museum eröffnet. Am 2. Juni letzten Jahres. In dem kleinen Eckchen, das der 68er Protestbewegung eingeräumt wird, befindet sich auch ein Foto des angeschossenen und tödlich verletzten Studenten Benno Ohnesorgs. Leider hat man ausgerechnet bei diesem Foto vergessen, den Besuchern des Museums zu erklären, was man dort sieht. Wer hier im Sterben liegt, dass er von einer Polizeikugel getroffen wurde, man erfährt es nicht im Nationalmuseum. Dass der Startschuss für die idiotische Eskalation der Gewalt ein Schuss aus einer Polizeipistole war, das muss man ja nicht so genau wissen.
Ganz herzlichen Dank. Ich denke, heute wurde klar, wie wichtig auch Zeitgeschichte ist und wie wichtig es auch ist, mit damit auseinanderzusetzen und wie aktuell das war. Das ist ja heute mehrmals rausgeblitzt, hat auch dazu geführt, dass jemand den Saal vorzeitig verlassen hat. Insofern zeigt es, wie wichtig und wie aktuell dieses Buch ist und wie aktuell dieses Ereignis ist. Ganz herzlichen Dank, dass wir das Buch geschrieben haben und dass wir es heute hier auch vorgestellt haben. Herzlichen Dank und vielen Dank fürs Kommen.
Und ich danke Ihnen.